Herzlich willkommen zu 12 Sterne, dem EU-Podcast der Europäischen Akademie Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Alexander Klenk, ich bin Studienleiter der Europäischen Akademie. Mir gegenüber sitzt mein Chef, der Direktor Hans-Christoph Eichhorst. Schönen guten Morgen, Hans-Christoph.
Hallo Alex.
Wir haben uns in den letzten Folgen mit diversen Urteilen und Vorurteilen über die Europäische Union beschäftigt. Und heute widmen wir uns in unserer letzten wirklich inhaltlichen Folge dem Thema der Menschenrechte. Und zwar werden wir die These diskutieren, ob die EU die Hüterin der Menschenrechte ist. Es ist eine Rolle, die sich die Europäische Union ja auch gerne selbst ans Revers heftet, dass Menschenrechte so ein bisschen der Grundstein der Europäischen Union sind, dass alles darauf aufbaut und dass sie diese Menschenrechte mit Klauen verteidigt. Ich selbst bin da sehr skeptisch. Also wenn man gerade die Migrationspolitik anguckt, da sieht man nicht so sonderlich viel von Menschenrechten, sondern man sieht eher, dass Europa dort Menschen einfach auf dem Mittelmeer saufen lässt. Anders kann man es nicht sagen. Und das alles mit einem, ja, vielleicht zynischen Schulterzucken hinnimmt. Auf dem Rücken von Flüchtenden werden dann Pakte mit Machthabern geschlossen, die alles sind aber keine Verteidiger der Menschenrechte. Hier sei explizit Verteidiger und nicht Verteidigerinnen der Menschenrechte genannt. Wenn man sich dann etwa Herrn Lukaschenko in Belarus anguckt, Herrn Erdogan in der Türkei oder Herrn al-Sisi in Ägypten, das ist die vielgerühmte Verteidigung der Menschenrechte. Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Und man muss gar nicht so sehr nur in die Außenbeziehungen gucken, man kann auch auf die Innenbeziehungen gucken, wenn man sich anguckt, wie beispielsweise in Ungarn und Polen mit substanziellen Menschenrechten wie dem Recht auf freie Meinungsäußerung umgegangen wird, dann wird einem da auch ganz anders. Und auch in Deutschland ist mit manch einem Menschenrecht da nicht ganz so weit her. Und die EU, was macht die? Die macht nichts. Ja, die guckt zu und müsste eigentlich sehen, dass da mehr gemacht wird, dass gegen Menschenrechtsverstöße vorgegangen wird. Ich nehme es nicht durchweg so wahr. Und ich glaube, dann können wir auch schon mitten reingehen. Das sind auch dann die beiden großen Themen, die wir innerhalb dieser Folge diskutieren werden. Und nachdem mir ja in den letzten Folgen auch immer wieder die Rolle zugekommen ist, dass ich auch etwas undankbare Thesen an der einen oder anderen Stelle vertreten musste, freue ich mich jetzt sehr zu sehen, wie Hans-Christoph auf genau diese Thesen reagiert. Wenn wir mal anfangen, das ist ja alles schön und gut, dass die EU für Menschenrechte eintritt, aber bei der Migrationspolitik sehe ich das nicht.
Also, das ist ja wie immer die Frage, wie weit man zeichnet und überzeichnet. Also so ein Totalvorwurf, den, glaube ich, kann man nicht halten. Mal eins vorweg, die Situation der Flüchtlinge auf dem Mittelmeer und auch an den Küsten Europas ist sicherlich alles andere als positiv und gehört eigentlich auch wirklich jeden Tag auf die Tagesordnung, jeden Tag von Neuem. Aber man muss dann schon sehr genau unterscheiden, was überhaupt zu dieser prekären Situation der Flüchtlinge führt und ob man da wirklich der Europäischen Union in toto einen Vorwurf machen kann. Das würde ich zumindest mal in Frage stellen. Du hast von den Ländern drumherum geredet und du hast auch von einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union geredet. Da muss man auch das unterschiedlich betrachten. Entscheidend ist eigentlich, und da stimmen wir wahrscheinlich überein, die Situation, so wie sie ist, kann sie auf Dauer nicht bleiben.
Ja, und wenn man sich überlegt, wie die Situation ist und dass sie auf lange nicht sich so bleiben kann, sie ist ja jetzt schon eine Weile so. Also spätestens ab 2015, eigentlich auch schon vorher, wenn man ehrlich ist, wird dort das Recht auf Asyl, das Recht auf Flucht mit Füßen getreten.
So kann man es, wenn man will, überzeichnen. Also ich würde mich ja gar nicht in solche Floskeln verstricken wollen, sondern ich würde einfach das Faktum nehmen. Ja, wir haben Leute, die auf der Flucht sind. Wir haben Leute auf dem Mittelmeer, die auf der Flucht sind und noch nicht mal das europäische Festland erreichen. Wir haben Leute auf den Küsten Europas, Griechenland, Italien, wo auch immer, bis hin in kontinentale Gebiete, Bosnien-Herzegowina, kroatische Grenze. Letztlich auch Flüchtlinge, die über Belarus in die Europäische Union kommen wollen. Also ja, es gibt genügend Kritikpunkte, das kann ich unterstreichen, da würde ich dir zustimmen. Aber ich glaube, bei der Europäischen Union im Inneren sollten wir vielleicht mal mit anfangen, würde ich dann doch unterscheiden wollen und nicht alle in einen Topf werfen, umrühren und sagen, die gesamte EU. Was Fakt ist, die europäischen Staaten, sprich die Staaten der Europäischen Union, haben zu der Frage, wie lösen wir das Problem ankommender Flüchtlinge, ein sehr unterschiedliches Verhältnis. Das haben wir 2015 gesehen, wo, das wird man ihnen nun zugutehalten müssen, sie hat es ja bitter bezahlen müssen, innenpolitisch, die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland Flüchtlinge aufgenommen hat und zwar nicht zu wenige. Und andere Staaten haben damals schon die Schotten dicht gemacht, siehe Ungarn als ein Beispiel. Und heute hat sich diese Grundsituation nicht sehr verändert. Es sind moderate Veränderungen vielleicht eingetreten, aber die Länder, die es vor allen Dingen betrifft, das sind die Länder, in denen Flüchtlinge ankommen, haben sehr wohl ihr eigenes Interesse im Spiel und versuchen eben auch Migrationsbewegungen zu stoppen. Sonst gäbe es die Flüchtlingscamps an der Küste Griechenlands nicht und sonst hätten wir auch nicht die ständig wiederkehrenden Probleme an der kroatisch-bosnischen Grenze. Also all das will ich gar nicht beschönigen. Ich möchte nur bei der Beurteilung, wer ist an was schuld, vielleicht wirklich die Unterscheidung machen. Und die Unterscheidung ist eben dahin, dass europäische Mitgliedstaaten der Europäischen Union einfach nicht willig sind, das sind vor allen Dingen unter anderem die Visegrad-Staaten, in irgendeiner Art und Weise an einer gemeinsamen Lösung zu suchen, sondern sie sagen einfach, wir machen nicht mit und seht doch zu, wie ihr fertig werdet. Das kann man rein theoretisch machen, führt dann aber in den Ländern, die vielleicht willig sind, zu der innenpolitischen Problematik, dass die deswegen schon wieder Schwierigkeiten kriegen. Und deswegen geht es eigentlich nicht vorwärts. Und alles, was als europäische Außengrenzenzone läuft, ist nicht gerade geeignet, den Flüchtenden ihren Aufenthalt an den Küsten Europas zu verkürzen, sondern führt zu Warteschleifen noch und nöcher mit bittersten Erfahrungen, insbesondere im Winterhalbjahr, und hilft nicht weiter, die Grundproblematik zu lösen. Deutschland hat sich ja über eine Zeit nach 2015 sehr schwer getan, überhaupt sich positiv mit der Flüchtlingssituation auseinanderzusetzen. Das ist ein bisschen nach dem Einschwenken von Herrn Seehofer vielleicht in Veränderung geraten. Das ist auch in einzelnen anderen Ländern so, aber wir haben kein gemeinsames Konzept. Und das gemeinsame Konzept mit Integration von Flüchtenden in dem jeweiligen Land, das gibt es halt so nicht und das müsste eigentlich her.
Wenn man über das Menschenrecht auf Flucht, auf Asyl spricht, dann sind es ja nicht nur die vordergründigen Verweigerungen, Visegrad-Staaten, sondern es sind dann ja auch so fiese Kleinigkeiten, dass das deutsche Innenministerium zum Beispiel jetzt jüngst bei den Fluchtbewegungen aus Afghanistan sich beharrlich geweigert hat, dort Zusicherungen bezüglich Asyl und Migration, also des Aufenthaltsstatuses, zu machen. Ganz grundsätzlich muss man ja auch sagen, du hast es völlig richtig gesagt, ne, dass Migrationspolitik ja auch kein vergemeinschaftetes Politikfeld ist, sondern dass da weiterhin die Interessen der Staaten jeweils gewahrt bleiben und dass es halt sehr schwierig ist, wenn dort sehr grundsätzliche Unterschiede auftreten. Man muss ja schon sagen, dass so eine Agentur wie Frontex, die natürlich aus den Grenzschutzeinheiten der verschiedenen Länder besteht, aber eine EU-Einrichtung ist, bei vielen dieser, du hast es ja gerade gesagt, kroatische Polizisten prügeln da Flüchtlinge zurück. Es gibt ähnliche Recherchen des Spiegels, glaube ich, der das auch für die griechisch-türkische Landgrenze darstellen kann. Und da frage ich mich dann schon, wenn eine EU-Einrichtung, die Frontex ja ist, solche hochgradigen Menschenrechtsverstöße ausführt, das macht mich wirklich ein bisschen fassungslos.
Also ob es nun von Frontex direkt Pushback-Bewegungen gibt oder nicht, lassen wir einfach mal dahingestellt. Es gibt sie auf alle Fälle und das ist meiner Meinung nach, insofern stimme ich dazu, eine Situation, die gar nicht geht. Was wir aber nicht haben, ist das, was an finanzieller Hilfe aus Brüssel gewährt wird, den Staaten, allen voran Griechenland, die Erstankommensstaaten in dieser Frage sind. Das hat nicht den Erfolg, dass die Menschen, die auf dem europäischen Kontinent anlanden, dann auch wirklich in einen im Sinne des Asyls sicheren Hafen kommen, sondern sie sitzen in der Unsicherheit. Und das hat dann was damit zu tun, dass eben die Eigeninteressen der jeweiligen Länder auch in Griechenland mitspielen und nicht immer mit dem der Europäischen Union harmonisieren. Also wir haben ja ein angeblich gemeinsames Vorgehen in dieser Frage, aber viel Dissonanz inner EU-mäßig und die sind nicht behoben. Das muss auch weg. Darum kann man, glaube ich, nicht diskutieren. Und wer bestreitet, dass es Asylwahrnehmung von Asylrecht ist, der müsste sich ja dann auch fragen lassen, was denn sonst Asyl sein soll, beziehungsweise Flucht zunächst mal. Jetzt hast du auch noch die Sache Afghanistan ins Spiel gebracht, sicherlich zu Recht, aber da haben ja nun wirklich alle Staaten versäumt, rechtzeitig zu agieren. Die Bundesrepublik Deutschland ist aber vielleicht ein Spezialthema, weil es auch zusammenhängt mit Einsatz von Militär im exterritorialen Gebiet. Muss man vielleicht mal einen Augenblick außen vor lassen. Nein, die Europäische Union macht zugegebenermaßen keine gute Figur, ist aber nach meiner tiefsten Einschätzung nicht alleine für die Situation verantwortlich. Es gibt EU-Akteure, Orbán, der gar kein Hehl draus macht, er entscheidet alles nach nationaler Gesinnung und damit ist es gut. Ist es eben nicht. Und wenn er dann auch noch Leute einsperrt, ist es erst recht nicht gut. So kann man sich aber natürlich auch durch Handeln befreien von der in Verantwortungnahme und letztlich finden sich dann ein paar wenige. Die Grundhaltung der deutschen Regierung scheint mir freundlicher zu sein als vor 2-3 Jahren. Dann auch eine Folge der innenpolitischen Auseinandersetzung. Aber das reicht ja noch nicht. Und was wir brauchen, ist einen offiziellen Verteilmechanismus der Europäischen Union. Und Flüchtlinge wird es immer geben. Die wird es auch immer geben in Richtung Europa. Und wir können es auf der Gegenseite natürlich nicht den Staaten alleine überlassen, wo Flüchtlinge anlanden. Also man kann nicht sagen, die Italiener und die Griechen haben leider gerade Pech gehabt, weil sie auf der Route von Flüchtenden als erste Länder der EU liegen, sondern man muss sich das schon gemeinschaftlich vornehmen als Problem. Da steht was aus, soll angeblich besser werden, aber das bleibt zu bewahrheiten.
Ich glaube, man kann ja schon festhalten, dass die Europäische Union als Institution es nicht schafft, das Menschenrecht auf Asyl robust zu verteidigen. Einfach weil es von den Verträgen nicht vorgesehen ist, dass sie dort eine Richtlinienkompetenz gegenüber den Mitgliedstaaten hat.
Das ist richtig, aber es könnte natürlich im Rahmen der Gemeinschaft, das sind nun mal die 27, könnte es auf der politischen Konsultationsebene natürlich Entschlüsse geben, die zu einer gemeinsamen Verhaltensweise führen. Und das ist eigentlich das Beklagenswerte, wenn Leute die Werte teilen, dass sie dann nicht die Wertewahrung, sprich die gemeinsame Politik finden. Und das lässt tiefe Fragen im Hinblick auf die Zusammengehörigkeit der Länder der Europäischen Union sicherlich zu. Aber Brüssel hat, wie wir alle wissen, Ende des letzten Jahres kundgetan, dass man sich verstärkt um eine gemeinsame Asylpolitik kümmern will. Aber seitdem ruht leider, das gebe ich dir zu, der öffentlichkeitswirksame Aktionismus, hätte ich fast gesagt, die wirksame Aktion. Und wir hören im Augenblick nichts über die Flüchtlinge. Und selbst die letzte Sache an der bosnisch-kroatischen Grenze, dass kroatische Polizisten auf Migranten, die über die Grenze gekommen sind, gegenüber denen falsch reagiert haben, indem sie einfach mal auf die eingeschlagen haben, sich zurückgeprügelt haben, also Pushback, das kann nicht hingenommen werden auf der Art. Soweit gebe ich dir da völlig recht.
Um so ein bisschen vielleicht auch die internen Aspekte der Europäischen Union zu verlassen, ich habe es ja auch gerade im Intro schon kurz angesprochen, dass sich die Europäische Union wirklich explizit ja doch auch versucht, im Rahmen der Nachbarschaftspolitik mit den Machthabern rund ums Mittelmeer zu arrangieren und dort auch ein Teil der Absprachen immer das Thema Flucht, Asyl, Migration betreffen. Es traf auf Libyen zu, derzeit trifft es auf Ägypten und die Türkei zu und es traf auch auf Lukaschenko zu. Und ich wundere mich dann doch manchmal, dass die Europäische Union dort Machthaber anscheinend stärkt, die mit universellen Menschenrechten gerade gegenüber der eigenen Bevölkerung relativ wenig zu tun haben.
Kann man sicherlich so beklagen, muss es dann hinterfragen, muss es dann vielleicht auch mal aus dem Blickwinkel der Europäischen Union und ihrer Akteure bewerten. Wenn ich innenpolitische Schwierigkeiten habe und wir haben eine starke Anti-Flüchtlingsbewegung in Gesamteuropa, wenn ich also diese Akteure in meinem inneren Umfeld habe, kann ich natürlich nicht meine Grenzen öffnen, wie man es Frau Merkel vorwirft bezüglich 2015, sondern muss einen Weg suchen. Und damals schien halt der Pakt mit Herrn Erdogan, um mal an dem Beispiel dran zu bleiben, geeignet. Es stehen nun mal auf türkischem Hoheitsgebiet Millionen von Geflüchteten, insbesondere aus den syrischen Kampfgebieten. Menschen, die alle nicht zurück können, die alle weiter wollen, die zunächst mal vielleicht auch gar nicht in der Türkei auf längere Sicht bleiben wollen, die aber so keine Zuflucht bei uns finden können, weil eben die Menschenzahlen zu groß sind und deswegen der Pakt. Ob man da verkennen muss oder zurückstellen muss, dass Erdogan nun selbst seine eigene Bevölkerung ja auch nicht immer mit den menschenrechtsfreundlichsten Verhaltensweisen konfrontiert, das muss man sicherlich diskutieren. Aber es ist hier so eine Politik, ich weiß mir keinen anderen Rat und dann nehme ich das kleinste Stück Strohhalm, was es gibt. Und da sind wir wahrscheinlich gar nicht weit auseinander in der Gesamtbetrachtung. Ob ich das so knallhart bewerten würde, wie du das jetzt eben getan hast, das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass ich da schon der Meinung bin, dass die Asylpolitik eine immense Aufgabe für die kommenden Jahre sein wird. Und wenn man es nicht bald begreift, dann wird man auch noch weitere Flüchtlingsgruppen in Richtung Europa ziehen sehen. Und man kann es nur vielleicht mit Nachbarn lösen, darf dabei aber deren Menschenrechtsverletzungen auch nicht verkennen.
Ja, man hat ja so ein bisschen das Gefühl, wenn Herr Erdogan gerade wieder was möchte, dann lässt er einmal ein paar tausend syrische Flüchtlinge über die griechische Grenze laufen, um dort einen Punkt zu machen. Ne? Das stößt mir wirklich von beiden Seiten auf, dass Herr Erdogan da auf dem Rücken von Flüchtenden Politik macht und dass die Europäische Union das mit sich machen lässt. Und das
kann man maximal verteidigen mit der Erwähnung, dass Herr Erdogan im Zweifelsfall außer der Zahl, die er dann loslässt, eine weit größere Zahl loslassen könnte. Und das wäre dann noch viel, viel schlimmer und geholfen wäre trotzdem noch keinem. Gebe dir aber recht, aber das ist ja im Umgang der Europäischen Union mit der gesamten Welt so, dass man die Menschenrechtsverletzungen, die ja vielerorts passieren, so nicht außer Acht lassen darf. Das Asylproblem ist ein ungelöstes und das kann keinen zufriedenstellen, stellt auch mich nicht zufrieden. Aber der einzige Akteur ist halt die Europäische Union nicht, sondern eigentlich ist das eine Sache aller, letztlich mal zumindest derjenigen, die im Umkreis Europas agieren, also auch der Länder, die direkt am Mittelmeer liegen, beziehungsweise die Durchgangsstaaten für Flüchtlingsbewegungen sind. Und hier wird eine Agenda zu führen sein, die menschenunwürdige Verhältnisse in Zukunft vermeiden hilft.
Ich glaube, um vielleicht schon zum Ende dieses Blocks zu kommen, man sieht ganz deutlich auch in unserer Diskussion, dass es da zwei Probleme gibt. Einmal die Kompetenzzuschreibung der Europäischen Union. Was darf die EU gerade in Abgrenzung zu den Mitgliedstaaten, was darf sie nicht? Eine damit einhergehende Uneinigkeit zwischen den EU-Staaten, die da voll durchschlägt. Und dann auch, das trägt sich ja auch nach außen, wenn die Europäische Union sich nicht einig ist, dann kann sie eine einheitliche Meinung auch nicht gut nach außen vertreten. Wir haben vor einigen Folgen, glaube ich, auch über die Schaffung einer europäischen Armee diskutiert. Die Europäische Union hat eben keine Einstimmigkeit in Fragen der Außenpolitik und dementsprechend ist sie nicht so dominant und so stark, dass sie sämtliche Aspekte bestimmen kann. Und dann ist es eben genau dieser Abwägungsprozess, den wir auch gerade betrieben haben. Mit wem macht man Verträge? Mit wem schließt man Abkommen? Zu welchem Preis? Und mit welchen Konsequenzen?
Bleibt halt festzustellen, die Europäische Union ist durch die aus ihrer Sicht auch zu Recht ankommenden Asylanstrebenden in eine Situation geraten, in der sie die notwendige Einigkeit, die man braucht, um solch eine Situation zu bewältigen, nicht hat. Und die Gefahr ist einfach groß, dass es innerhalb der Europäischen Union erhebliche politische Kräfte gibt, die schlicht, ich vereinfache das jetzt mal, sollen, wir wollen die nicht sagen. Und dieses Wir wollen die nicht steht wie so eine Festung innerhalb der europäischen Diskussion. Und da ist es sehr, sehr schwer, ich will jetzt nur ein bisschen Verständnis versuchen zu werben für die EU, eine Lösung zu finden, mit der alle EU-Staaten, das ist nun mal so, dann im entscheidenden Fall auch leben können. Und ein kleines Veto, deswegen habe ich vorhin die Visegrad-Staaten genannt, aus Budapest oder Warschau, reicht schon aus, um so eine Bemühung zu konterkarieren. Und letztlich wird es darauf ankommen, ob wirklich einzelne Staaten den Mut haben, dann nicht außerhalb, aber neben der EU, als EU-Mitglieder, da eine andere Politik zu versuchen.
Damit man uns nicht vorwirft, dass wir nur auf die Visegrad-Staaten draufhauen würden, auch in Deutschland gibt es ja in dieser Frage keine Einigkeit. Wenn man sich Wahlergebnis der AfD anguckt, manch eine Äußerung von CDU, CSU-Mitgliedern oder Ministerinnen und Ministern, da merkt man, dass auch da noch ein bisschen Druck auf dem Kessel ist. Das hat sich sicherlich alles in den letzten anderthalb Jahren auch durch andere Themen noch mal ein wenig überlagert.
Naja, nur der feine Unterschied ist natürlich, dass regierungsoffiziell weder durch die bisherige Regierung noch absehbar durch die neue Regierung eine Regierungspolitik betrieben wird, die dem gleicht, was die ungarische Regierung oder die polnische Regierung macht. Und insofern habe ich auf den Visegrad-Staaten rumgehackt. Jede Rechtsbewegung in den Nationalstaaten ist geeignet, eine konsequente, menschenrechtskonforme Verhaltensweise innerhalb der Europäischen Union zu verhindern. Und das muss man einfach als Problem sehen. Und insofern, ja, es gibt Länder, da ist Regierungspolitik anti.
Ohne zu sehr in die Diskussion über die deutsche Asylpolitik zu gehen, bin ich trotzdem der Meinung, dass sich Deutschland da in den letzten 2015 ausgeklammert, aber nicht durchgängig mit Ruhm bekleckert hat, mit Abschiebung nach Afghanistan, noch kurz vor der Machtübernahme der Taliban, mit wirklich auch bis 2015. Ich habe noch Herrn Schäuble im Ohr, der sagte, ich glaube damals noch in seiner Funktion als Innenminister, Dublin II bleibt schön in Kraft, sollen doch die Italiener und die Griechen sehen, wie sie damit klarkommen. Aber das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, wenn wir jetzt die gesamte Geschichte der deutschen Asylpolitik weiter auseinandernehmen. Du hast die Visegrad-Staaten schon angesprochen und wir haben jetzt über das Menschenrecht auf Flucht bzw. auf Asyl gesprochen, aber es gibt ja auch noch ein paar andere Menschenrechte, die eine wichtige Rolle spielen. Und eine ist eben auch, dass man so leben kann, wie man möchte im weitesten Sinne. Also die Würde des Menschen ist unantastbar und der Mensch sollte seine Meinung frei äußern können und der Mensch sollte auch seine sexuelle Identität ausleben können. Da gibt es ja derzeit tatsächlich Länder, wo das sehr massiv vorangetrieben wird, dass das eben nicht möglich ist. Und da reden wir eben gerade von Polen und Ungarn, wo diese Grundzüge der Rechtsstaatlichkeit mit Füßen getreten werden. Man muss auch sagen, auch da gibt es in Deutschland Punkte, wo Menschenrechte nicht voll erfüllt werden. Aber wenn man gerade an den Umgang mit queeren Menschen denkt, auch mit Frauen, also Stichwort Abtreibungsverbot in Polen und auch mit kritischen Journalistinnen und Journalisten, das ist einfach eine völlige Katastrophe. Und da ist es aus meiner Sicht für die EU gerade sehr schwierig, mäßigend einzuwirken.
Also du hast jetzt mal zumindest nicht gesagt, die EU tut nichts, sondern du hast nur gesagt, es ist schwierig, das teile ich. Wir haben also, da muss man dann auch bei den EU-Institutionen ja ein bisschen unterscheiden. Wir haben eine Kommission, die versucht, über den Rechtsweg das zu gestalten. Wir haben ein europäisches Parlament, das nicht nur jetzt, sondern schon immer wieder Entwicklungen in den Mitgliedstaaten, die auf mangelnde Rechtsstaatlichkeit hinauslaufen und zu solchen Vorfällen führen, wie wir sie in Polen und auch teilweise in Ungarn ja haben. Da weist das EP dauernd darauf hin. Ein Problem ist, dass auch hier eine Verständigung natürlich immer nur zwischen den Staaten, die die EU tragen, gefunden werden kann. Dann wird immer gerufen, man möge doch die Finanzmittel an diese Staaten einfrieren. Das ist schneller gesagt als getan, weil der gemeinsame Finanzhaushalt ja auch einer Zustimmung bedarf und es nicht so einfach zu handhaben, wie manche das gerne hätten. Gleichwohl glaube ich, dass die Entwicklung jetzt dahin geht, dass wir ein schärferes Vorgehen brauchen und hoffentlich auch haben werden. Nach der jüngsten Entwicklung, der mit der Maßgabe, dass polnisches Recht, und das ist dann das Recht, von dem du eben inhaltlich gesprochen hast, also Zurückdrängung von Meinungsfreiheit, Zurückdrängung von freier Entfaltung der Persönlichkeit, konkret auch dem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Diese Sache wird in Zukunft nach polnischem Recht ja möglich sein. Der Rechtsstaat Polen, Rechtsstaat in Anführungszeichen Polen, ist umgebaut worden mit der Maßgabe, europäisches Recht steht hinter polnischem Recht. Und das wird jetzt spätestens irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten zu einer Konfrontation führen müssen. Es sei denn, Polen revidiert diese Entscheidung seines obersten Gerichts, was aber nur schwer vorstellbar ist. Und insofern muss es da eigentlich zu Konfrontationen kommen. Ob das dann greift, weiß ich nicht. Dann sind wir aber bei der Frage, inwieweit sich einzelne EU-Staaten, wenn sie dann Mitglied der Europäischen Union geworden sind, wirklich damit abfinden, dass sie auch eine gewisse Souveränität an die Mitgliedstaaten abgetreten haben und akzeptieren müssen, wenn einstimmig oder zumindest auch mit Mehrheit getroffenes Recht Europas für das jeweilige Land gelten. Das ist im konkreten Fall Polen jetzt nicht mehr gegeben.
Das zeigt, glaube ich, wieder ganz gut, dass das, was uns die letzten 8 Folgen auch schon immer wieder über den Weg lief, dass Entscheidungsfindung auf europäischer Ebene eben nicht von einem Tag auf den anderen funktioniert, sondern dass es immer wieder den Willen und auch die Notwendigkeit des Kompromisses gibt. Das ist natürlich bei Grundrechten ein bisschen schwierig, da den Kompromiss zu bekommen. Also ein bisschen Pressefreiheit, ein bisschen Meinungsfreiheit gibt es nicht. Das ist ein binärer Zustand. Und da, ja, du hast es ja referiert.
Also da stimme ich dir auch voll zu. Also wir sind wirklich bei einer Situation und insofern sind wir da im Gegensatz zu manchmal sonst vielleicht auch nicht strittig. Die Europäische Union kann ja nur Entscheidungen treffen, innerunionsmäßig zu Verhalten Einzelner, wenn diese mit am Tisch sitzen. Und das macht es ja genau schwierig. Und da kann der Europäische Gerichtshof in Luxemburg zigmal ein Urteil geben. Es muss dann ja irgendwie umgesetzt werden. Und die Umsetzung ist genau das Problem. Was macht man mit diesen Staaten, wo festgestellt wird, dass ihr Verhalten in der oder der Frage einfach nicht EU-konform ist? Was macht man mit denen? Raustreiben kann man sie nicht, man kann sie auch nicht rausschmeißen, sondern man muss auf Hören hoffen. Und ich finde, der Fall Polen, da sind wir dann wahrscheinlich sehr schnell beide gleicher Meinung, ausnahmsweise mal, spricht da gar nicht für. Und ich bin da sehr gespannt, was die Europäische Union jetzt mit dem Beschluss des Obersten Gerichts Polens machen wird.
Du hast es ja schon gesagt, dass wenn wir von der EU sprechen, Kommission und auch das Europäische Parlament sind da eigentlich sehr klar, aber haben eben nicht an allen Stellen die Verfügungsgewalt. Wir sprechen bei der Europäischen Union eben nicht von einem föderalen Bundesstaat, wo das Parlament mit Mehrheit entscheiden kann und dann die Regierung da auch noch mit rumspukt und dann eigentlich wenig zu machen ist. Nein, so ist es nicht. Die Nationalstaaten haben immer noch ein beträchtliches Maß an Souveränität und das ist dann in diesem Falle eben sehr hinderlich, weil ich glaube, auch wenn ich sehr skeptisch bin und auch an einigen Stellen den Zynismus kaum aushalte, würden weder du noch ich der Mehrheit des EPs, also des Europäischen Parlaments, noch der Kommission vorwerfen, dass sie dafür maßgeblich verantwortlich sind, was da jetzt gerade in Polen und Ungarn beispielsweise passiert.
Verantwortlich sicherlich nicht, aber da bin ich dann schon wieder vielleicht schärfer als du. Ich sage, man hätte das Problem eher angehen müssen. Also siehe Fidesz, Teil der EVP-Fraktion, da hat man sich ja verdammt schwer mitgetan, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Solche Beispiele zeigen eben einfach, wie schwer es ist, für eine solche supranationale Organisation, jetzt nehme ich sie damit wieder ein bisschen in Schutz, einen Weg zu finden, der dann auch wirklich nachhaltig zur Lösung führt. Lippenbekenntnisse können ja viele machen, aber wenn man die von Politik dann machen muss, sieht man eben halt, dass selbst einem solchen Gebilde wie der Europäischen Union Handlungsgrenzen gezogen sind. Und die sind nicht nur von außen irgendwo gezogen, sondern die sind vor allen Dingen von innen gezogen. Wenn nicht alle die gleichen Werte teilen und nicht alle das als Basis fürs Handeln nehmen, dann wird schwer, da ein gemeinsames EU-weites Vorgehen zu finden. Das trifft für die Migrationspolitik zu und das trifft letztlich auch für diese Frage jetzt zu. Rechtsstaatswahrung, noch ein Staat, der womöglich politisch kippt. Und auch da wird es dann die Frage geben, wie halte ich es mit EU-Recht und welchen Wert messe ich dem zu? Und vorher schalte ich vielleicht auch da wieder irgendwelche elementaren Grundrechte aus. Das können wir nicht verhindern, weil selbst die polnische Regierung ist durch freie Entscheidung der polnischen Wähler an die Macht gekommen und hat sich dann jetzt so entwickelt, wie sie jetzt dasteht. Das kann uns jederzeit überall passieren. Länder wie Deutschland sind da vielleicht noch von Glück gesegnet, dass sie zwar einen hohen, aber eben nicht 50% überschreitenden Stimmenanteil von Kräften haben, die für die polnischen Vorgehensweisen Verständnis aufbringen.
Du hast es ja auch schon angerissen, die EU ist dann doch eine Einrichtung des Rechts und der Rechtsweg wird eben da an vielen Stellen auch schritten. Dass der Europäische Gerichtshof, du hast ihn ja schon angesprochen, in Luxemburg, da an dem Thema dran ist, das ist ja auch klar, das braucht manchmal nur ein bisschen Zeit und ich bin trotzdem, um so ein bisschen auf die Zielgerade dieser Folge abzubiegen, sehe ich mich trotzdem darin bestärkt, dass die Europäische Union keine Hüterin der Menschenrechte ist. Einfach weil sie es qua Rechtsgebilde nicht sein kann. Eine Hüterin ist eine Beschützerin, ist eine Institution, die sich vor die ganzen bösen Menschen wirft und die Menschenrechte schützt. Und das ist etwas, was die Europäische Union, glaube ich, einfach aufgrund der ganzen Komplexität, die wir gerade genannt haben, diskutiert haben, einfach nicht leisten kann.
Also sie kann sicherlich die Europäische Union, das tut sie ja auch, Menschenrechtsverletzungen anprangern. Das würde ich der Kommission schon zugute halten, auch dem Parlament vor allen Dingen zugute halten. Da gibt es genug Abgeordnete, die in ihren Newslettern und ähnlichem mehr immer wieder Menschenrechtsverletzungen aufzeigen. Was der Europäischen Union fehlt, ist der Mechanismus, beziehungsweise der Apparat, der geeignet ist, Menschenrechtsverletzungen zu verhindern, beziehungsweise wenn sie innerhalb des Gebildes der Europäischen Union auftreten, dann wirklich durchschlagend effektiv zu sein. Das führt auch dazu, dass man vor Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs gar nicht so sehr schreckt, sondern dass man feststellt, dass diese Entscheidungen eben einfach manchmal dann als Entscheidungen dastehen und keiner ein Mittel hat, eine bestimmte Regierung, gegen die es ja dann geht, auch zu zwingen, weil die Zwangsmittel fehlen. Sei denn, man kommt auf die totale Konfrontation und das wird dann aber im Zweifelsfall beantwortet. Ich will das jetzt nicht in Schutz nehmen, dass man Angst hat, aber vielleicht hat man sie, dass zum Beispiel Haushaltsbeschlüsse nicht gefasst werden und damit wäre die gesamte Europäische Union lahmgelegt. Menschenrechtshüterin ist sie dann wahrscheinlich so auch nicht. Das wird man wohl zugeben müssen. Sie muss aber Kämpferin für Menschenrechtseinhaltung sein. Und ja, das wird inner-EU-mäßig schwierig, wenn diejenigen, die es trifft, nicht hören.
Da sind wir nämlich schon am Ende unserer Folge angekommen. Und ich glaube, das war ein sehr treffendes Fazit von Hans Christart. Und mir bleibt es eigentlich nur noch, Danke zu sagen. Danke fürs Zuhören. Danke, Hans Christart, dass du die Zeit wieder genommen hast. Und wir hoffen, es hat Ihnen, es hat euch gefallen. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Ja, macht's gut.